willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Freitag und zu einer weiteren Folge The Disco Dudes Podcast. The Disco Dudes, das ist zum einen der liebe Kirk Dells, den ich hier in Köln über meinen Computer sitzen sehe. Hallo Kirk, wie geht's dir?
Hey Wolfgang, alles cool hier. Das neue Jahr hat begonnen und wir sind gut reingerutscht und ich hoffe, das geht dir auch so.
Ja, es geht mir wunderbar. Ich bin gut hineingekommen in das Jahr 2026. Jetzt geht's auf die 30er schon zu und ich bin sehr gespannt, was uns dieses Jahr bringt. Bestimmt einige gute Dinge. Da bin ich mir ganz sicher. Wolfgang Hase ist mein Name. Ich sitze in Karlsruhe und bin der zweite Teil von The Disco Dudes. Wir haben euch wie jede Woche zwei Songs mitgebracht, die wir vorstellen wollen, die ihr dann danach auch in unseren Playlists findet, die ihr auf Spotify und iTunes Music auch finden könnt, inklusive all der Songs, die wir benutzen, um zu beschreiben, was wir euch so vorstellen und wie sich unsere musikalischen Interessen und auch das Umfeld gestaltet. Wir starten gleich rein mit deinem Song, Kirk. Du gehst tief in heißes, schnelles Disco-Feld, wenn ich das richtig vorausgehört habe.
Das hast du richtig vorausgehört. Ich habe heute so einen Track dabei, der gleichzeitig Discofeuer, ziemliches Nerdfutter ist. Envy, meistens geführt mit dem Zusatz Animal Fire von Lauren Rinder und W. Michael Lewis. Original 1977 auf Avi Records und zwar auf der LP Seven Deadly Sins. Und das sagt es schon, die sieben Todsünden werden da musikalisch-konzeptionell aufgearbeitet als Disco-Version. Das Album ist eben ein Konzeptding, sieben Tracks, sieben Todsünden und Rinder und Lewis nehmen diese Idee nicht als Gag, sondern als musikalische Spielweise. Die Nummern des Albums gelten bis heute als elektronisch geprägter Disco-Stuff und waren für die damalige Zeit der späten 70er ziemlich weit nach vorne gerichtet und futuristisch. Das war der sophisticated Sound, der damals in anspruchsvollen Tanztempeln wie der Gallery und der Loft zirkulierte und da waren sie eigentlich auch fest verankert. Aber jetzt zu Envy, Animal Fire. Auf dem Album läuft der Track knapp 5 Minuten bei zackigen 133 BPM und da sind wir auch schon im oberen Bereich und im völligen High-Energy-Feuer. Und er wurde ausgekoppelt und zwar als 7-Inch-Single mit Envy auf der A-Seite und einem Stück von der Platte Lust auf der B-Seite. Und für die Tanzfläche wurde natürlich auch eine 12-Inch gepresst für die DJs mit Last auf der B-Seite und beide Tracks als extra lange Disco-Version. Fun Fact ist, Envy existiert praktisch in 3 Spiellängen und das hat man auch selten. Heute findet man das ja öfters, aber damals gab es das seltener, nämlich in der 7-Edit-Version in Kanada mit 3 Minuten 30, eine Album-Version 5 Minuten 17 und der 12-Inch-Version mit satten 9 Minuten 54 und da auch wieder der Hinweis darauf, dass damals alles auf ekstatische Tanzexzesse ausgelegt war. Bei dem Song treffen wir auf durchgehende Handclaps, fast schon im deutschen Klatschroboter-Style, alles schön auf die 1, beziehungsweise alles auf jeden Taktschlag. Es wird jeder Taktschlag dazu begleitet mit Schellenkranz, dazu gerade Kick, schön hausig, ein Bass, der Tanzschul-Foxtrott-Erinnerungen hervorruft, spacige Synthi-Lines und virtuoses Gitarrenspiel korrespondiert mit Percussion-Intermezzi und suffisantem Gesang. Funky Klavinett und treibende Rhythmusgitarre lassen den Track so richtig nach vorne beschleunigen und dann immer wieder diese richtig gut gemachten Ramp-Ups, die einen immer wieder zurück in den Flow ziehen. Das ist damals schon die hohe Kunst des tribalistischen Songaufbaus gewesen. Eben die Leute bis zur maximalen Ekstase auf der Tanzfläche zu halten, bis zur völligen Hingabe in den Flow. Um das zu veranschaulichen, hören wir jetzt in die ersten 2,5 Minuten, bei denen dieser kompositorische Sog in den Flow wirklich sehr deutlich wird. Rinder and Lewis mit Envy.
We'll be right back.
Ja, Flow würde ich sagen. Bereitschaft zur Tanzekstase, das wird, glaube ich, sehr deutlich. Wolfgang, was hast du dazu zu sagen?
Ja, für mich ist es eine totale Jungfernfahrt. Ich kannte den Song vorher tatsächlich auch überhaupt nicht und ich finde ihn wunderschön. Er baut total geil Stück für Stück auf, ist so richtig trichterförmig, wird er immer mehr und mehr und bringt durch diese Synthesizer-Komposition etwas sehr stark Flächiges und ist gleichzeitig synkopisch funky, wobei er natürlich viel mehr nach Hymne streben möchte als jetzt nach purer Funkiness. Also er kommt weniger aus so einem Soul-Funk-familiären Umfeld wie vieles, was Boogie ist, sondern ist sehr viel gerade angelegt. Er ist ein klarer, gerader Beat, aber wunderschön zum Tanzen und auch sehr moody. Also ich finde, verschiedene Stimmungen gehen da auch. Es gibt durch die Monotonie die Möglichkeit zur Euphorie, aber es hat auch was Melancholisches, was zurückgezogen ist ein Stück weit. Und ich finde sowohl das gefühlige Zwischenspiel zwischen den beiden Ebenen als auch das musikalische sehr, sehr gelungen. Gefällt mir wahnsinnig gut. Vielen Dank fürs Mitbringen und fürs, dass ich mal wieder was lernen darf hier.
Ja klar, gerne. Ich finde auch, dass er so diese Stimmung von heutigen Deep House Produktionen schon so ein bisschen vorweggegriffen hat, ne?
Ja, das würde ich auch sagen, wobei Deep House, also nicht das klassische Deep House, so wie Solomon und so produzieren, würde ich sagen, aber ja, dieses stark repetitive, das eine bestimmte Art von House hat, natürlich dann mit Disco-Sounds. Also Toytronics würde zum Beispiel irgendwie total gut im Anschluss passen als Label, die für mich immer so eine Mischung sind aus deep-housiger Anlage und gleichzeitig Disco-artigem Soundaufbau. So, da würde ich das gut verorten können, da könnte ich mir gut vorstellen. Und es gibt eine fantastische Nummer von ein paar verrückten Belgiern, Ketal American, die noch viel latinischer ist als die ich aber da total gut drauf in mir gemixt vorstellen kann. In die
ja, mega. Ja, vielleicht noch kurz was zu den Köpfen dahinter. Lauren Rinder ist Perkussionist und Produzent und W. Michael U. Lewis, Keyboarder und Produzent, waren als Duo extrem produktiv. Und wenn euch die Namen erstmal nicht sagen, ihr kennt sehr wahrscheinlich ihre Projektaliasse. Die beiden haben unter anderem als El Coco oder Le Pamplemousse, Saint-Tropez, Tuxedo Junction oder In Search of Orchestra veröffentlicht. Oft für AVI, also AVI und Butterfly Records. Außerdem haben sie nicht nur Clubplatten gemacht, sondern auch TV, Filmmusik, inklusive Theme, Soundtrack-Arbeit rund um In Search Of, was ja eine Serie war. Die Deadly Seven Sins taucht gerade wieder als Reissue auf. Das Ding hat 2025 ein offizielles Vinyl-Re-Release durch Be With Records aus England bekommen. Auch geremastert, sauber neu aufgelegt. Also endlich wieder ohne Flohmarktglück oder Selektorpreise zu bekommen, wenn es einem nur um die Musik geht. Obwohl das Reissue auch bei stolzen 32,99 bei HHV liegt, wie ich mal recherchiert habe. Wolfgang, famous last words zu diesem Track?
Absolute Tanznummer und ich freue mich drauf, dass, wenn wir das nächste Mal miteinander auflegen, wir die beiden gerade benannten Songs, nämlich Ketel American und dein Envy, ineinander mixen dürfen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird bestimmt richtig gut.
Jo, das wird geil. Sag mal, was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe ja auch schon mal gespingst und ich weiß auch schon, dass es eine maximale Granate ist.
Ja, ich bin mal wieder in das Fach Klassiker gegangen und zwar in mehrerlei Hinsicht. Einerseits ein Klassiker der Überlegung, wie Hausmusik und Disco-Music miteinander verbunden sind. In diesem Song befindet sich ein extrem prominentes Sample, das einer französischen House-Combo zu einem ihrer allergrößten Hits verholfen hat. Und zum anderen bin ich in ein zweites Fach eingetaucht, nämlich dramatische Geschichten von Soul und Disco-Diven. Das werde ich euch jetzt im Weiteren erklären, was ich damit meine. Wir sprechen von der fantastischen, wunderbaren Donna Summer. Wenn ich das richtig sehe, auch die erste Künstlerin, die wir in unserem Podcast jetzt zum zweiten Mal mit dabei haben. In Folge 4 hatten wir sie schon mit Bad Girls am Start, was eins ihrer Frühwerke war, noch damals bei Casablanca Records. Der Song heißt If It Hurts Just A Little und ist von 1982 und herausgekommen auf ihrem damals dann ganz neuen Label, nämlich Geffen Records, die unter Warner Bros. Records am Start waren. Es war auch eine der ersten erfolgreichen Veröffentlichungen auf Geffen Records, die sehr auf Erfolg ausgerichtet waren, weil sie 1980 erst gegründet waren und sich extra Donna Summer als eine große Disco-Heroin eingesammelt haben für ihr Roster, um eben auf dem Markt sich platzieren zu können. Der Titel ist auf der B-Seite, das dritte Stück, und hat nur 4 Minuten, war nie wirklich gedacht für die Disco, ist auch nie als Single ausgekoppelt worden, ist eigentlich erst sehr viel später, also ein bisschen schon von Larry Levan natürlich in der Paradise Garage und in New York in den Clubs aufgegriffen worden, aber so als eine Möglichkeit für einen richtig fetten Disco-Song hat man es erst viel später richtig verstanden, also nur 5 Minuten auf dem Album und bei 111 Beats per Minute auch gar nicht mal so schnell, sondern eher ein richtiger Mid-Tempo-Boogie-Groover in D-Moll. Die Songwriter und Komponisten sind schon sehr auffällige Figuren. Michael Cimbello zum einen, der Hauptkomponist und Gitarrist, der auch zum Beispiel verantwortlich war für den Hit Maniac aus dem Flashdance-Soundtrack von 1983, aus dem direkten Umfeld von Quincy Jones. Er war einer seiner Lieblingsgitarristen und Mitkomponisten, die er immer und oft mit an Bord hatte. Und sein Bruder Danny Cimbello, der wiederum Produzent war von Chaka Khan, Patti LaBelle, Irene Cara und einen Grammy eingesammelt hat für die Gesamtproduktion des Beverly Hills Cop Soundtracks, der damals auch schon zwischen Synthie und Disco und Boogie und naja fast Miami Vice-artigen Sounds ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Der dritte Songwriter war David Bateau, den sie immer dazu hatten. Der kam von Seals & Croft, kam aus so einer Songschreiber-Schmiede aus Boston und war auch von Quincy Jones hoch geehrt und er hat ihn in sein direktes Umfeld mit aufgenommen, hat viel mit ihm zusammengearbeitet. Über Quincy Jones haben wir jetzt gesprochen. Er war natürlich der Produzent dieses Albums und das war ein Kniff von Geffen Records. Sie wollten, wie gesagt, unbedingt Erfolg haben und haben sich dann an Quincy Jones gewandt, dass er sich dieses Albums und dieser Künstlerin annehmen sollte für diese Zeit Anfang der 80er. Er hat Bruce Wadian mitgebracht, einen fantastischen Recording-Engineer, der über ganz lange Jahre mit Quincy Jones an seinen allerwichtigsten Produktionen gearbeitet hat, genauso wie Rod Temperton, über den wir schon gesprochen hatten in den Folgen, in denen ich über britische Disco-Musik geschrieben habe. Er kam nämlich aus Großbritannien und hat sich dann Quincy Jones sozusagen angegliedert. Gespielt haben in der Hauptsache natürlich auch die Musiker, die Mr. Jones immer so am Start hatte, ich nämlich Michael Cimbello an der Gitarre, Rap Fillinganes an den Keyboards, der auch später mit Michael Jackson die großen Erfolgsalben gespielt hat, Bruce Johnson am Bass, Paulinho da Costa an den Percussions und Ndugu Chancellor, auch den hatten wir schon dabei, an den Drums. Aufgenommen wurde das zwischen Dezember 81 und April 82 in den Westlake Studios und es ist gar nicht ganz genau rauszustellen, wer alles noch mitgespielt hat auf dem Song, deswegen sind auch nicht alle Instrumente vertreten, aber was noch bekannt ist, ist, welche Bläser mitgespielt haben, nämlich Cherry Hay an der Trompete, Gary Grant, die zweite Trompete und dann vor allem ganz wichtig Bill Reichenbach Jr., der große Arrangeur und Komponist im Bläserbereich, der wiederum auch Hausmusiker war in den Bereichen für Michael Jackson, George Benson, für Toto, für Earth, Wind & Fire und Whitney Houston. Ernie Watts am Saxophon war auch mit dabei, auch er ein richtig ganz, ganz großer. Damit wir uns das mal kurz anhören, wie dieses Soundwerk sich anhört, gehen wir rein ins Intro. Da hört ihr direkt den Groove, den ich wahnsinnig anziehend voll organisiert finde. Die Bläser stechen irgendwie richtig rein und ihr merkt schon, wie das in so ein richtiger Quincy Jones Aufbau ist. Wenn ihr schon, keine Ahnung, das Album The Dude oder so von ihm kennt, dann hört man sehr diese Handschrift raus und die ist musikalisch brillant.
Yeah.
it hurts just a little. Thinking about it. Don't get caught in the middle. That's it. Wunderbar, wie Donna Summer hier über das Vergehen eines Herzschmerzes singt. Beim Loslassen, wenn es da nur noch ein bisschen wehtut, dann sei froh. Und wenn du nur in der Mitte gefangen bist, dann lass es gehen. Mach dich auf den Weg. Also ein dramatisches Thema in den Lyrics und noch dramatischer die Geschichte dahinter. Bevor ich dir erzähle, mein lieber Kirk, was hast du zu diesem Song zu sagen?
Das ist einer dieser Songs, wo mich begeistert, dass kein ganzer Takt am Anfang gespielt ist und auf einmal pure Funkiness im Raum steht und man gar keine andere Chance hat, als in zumindest Kopfnicker-Manier zu enden. Also es ist wirklich fantastisch, wie die das geschafft haben. Und dann kommen diese krassen Bläser rein und du bist voll in dieser Energie. Das fasziniert mich jedes Mal bei Stücken, die so ähnlich aufgebaut sind. Und das ist auf jeden Fall ein super Beispiel und ein ganz hervorragender Track. Und eigentlich wirklich erstaunlich, dass der es nie als 12-Inch-Auskopplung geschafft hat oder in längerer Variante.
Ja, das ist mir auch aufgefallen und das ich habe auch lange danach gesucht. Ich habe ihn kennengelernt durch Jonas Obleser, meinen lieben Freund, der mit mir Schlagzeug bei unserer alten Soulband zu Hause gespielt hat und die Anfänge des Auflegens haben wir gemeinsam beschrieben und der hat das irgendwann rausgezogen, zusammen mit Chaka Khan, I Love You, I Live You. Da komme ich gleich noch zu, da gibt's auch eine Parallele, die Sambello Brothers haben in beiden Stücken nämlich mitgespielt. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo kriege ich jetzt die 12-Inch noch her, weil die natürlich zum Auflegen viel geiler ist. Gibt's halt einfach nicht. Du musst das vom Album spielen oder als MP3 dann halt nachher haben und einiges arbeiten, wenn du rechtzeitig einen schönen guten Absprung heraus, aber auch ein gutes Intro hineinfindest, weil du halt einfach keine Mixbeats am Anfang haben kannst. Gleichzeitig ist das Intro aber so markant, dass du mit diesem Dumm-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü einfach auch mit einem Cold Cut sehr gut irgendwie fungieren kannst. Und es ist von Sekunde 1 an groovy und das macht die Qualität dessen, was Quincy Jones da an diesem Werk gemacht hat, so stark aus. Er hat natürlich die Kompaktheit dessen, wie er Grooves inszenieren konnte, hier voll ausgespielt und die Musiker konnten dem auch genau folgen und das tun. Und Donna Summers Stimme, obwohl die bei Casablanca oder auch in diesen Last Dance Phasen, Thank God It's Friday, ganz anders, viel eskalativer und höher und sopraniger gesungen hat, kommt hier mit einem fast fetten Alt sehr, sehr groovy und sehr R&B rüber, was davor gar nicht so arg ihr Timbre war. Das selbstbetitelte Album Donna Summer, auf dem auch dieses Stück ist, ist ein entscheidender Wendepunkt ihrer Karriere gewesen. Sie kam gerade raus von Casablanca Records, lebte auch inzwischen schon in Europa, hatte einen Österreicher geheiratet und war in München angesiedelt, um dort aufzunehmen. Geffen Records hat sie trotzdem gesigned aus L.A. heraus und hat mit The Wanderer ein Album mit ihr produziert, das einen mäßigen Erfolg hatte. Und der Labelchef David Gavin hat sie geholt, weil er mit ihr Erfolge feiern wollte. Und sie hatten ein zweites Album fertiggestellt schon, das hieß I'm a Rainbow, mit Giorgio Moroder und Pete Bellott zusammen produziert, die auch ihre Brüder im Geiste waren. Mit denen hatte sie davor schon Musik gemacht auf Casablanca und die sind ihr dann dort gefolgt, auch ein Stück weit als Produzenten. Und das haben die zurückgehalten. Die haben das nicht rausgebracht und der Labelchef David Gavin hat gesagt, ja, ich möchte aber, dass du jetzt ein Erfolgsalbum produzierst, deswegen stelle ich dir den besten Produzenten, den wir haben, zur Verfügung. Er bestand darauf, dass Summer den Hitproduzenten Quincy Jones dann eben als Partner nahm, der gerade eben 1979 mit Off the Wall Michael Jackson einen enormen Erfolg hingestellt hatte. Sie war in Boston geboren und dann nach München gezogen, ein bisschen auch verloren in Europa. Sie hat dort sozial und persönlich nie so wahnsinnig großen Anschluss gefunden, war als Musical-Sängerin bei Hair angestellt und hatte, wie gesagt, diesen österreichischen Schauspieler Helmut Sommer geheiratet und mit ihm auch ein Kind gezeugt. Giorgio Moroder und Pete Bellott musste sie zurücklassen im Grunde, die sie seit 73 begleitet hatten, also auch eine wirklich lange Zeit. Am Anfang war sie nur Background-Sängerin, die beiden waren mit dafür verantwortlich, dass sie ihre Front-Sängerinnen-Karriere überhaupt starten konnte. Und mit Love to Love You Baby haben sie den wahrscheinlich ikonischsten Hit von Donna Summer 1975 aufgenommen. Da waren die beiden auch so auf ihrer Schaffenshöhe für das eigene Werk von Giorgio Moroder und diese Symbiose zwischen dieser Art, wie Giorgio Moroder produziert und der Stimme von Donna Summer, einer Art von Diskoidität, war einzigartig und großartig. Und dann haben sie noch gleichzeitig mit Love to Love You Baby auch was gemacht, was für Europa auch ganz toll war, weil sie haben eigentlich den Chanson Je t'aime moi non plus von Serge Gainsbourg darin imitiert oder aufgenommen. Und somit war Donna Summer eigentlich ziemlich stark auf so ein sopraneres, naja, wie soll man sagen, leichteres Stimmgefüge und nicht auf so ein fettes R&B-iges getwistet. Sie selber hat in einem Interview mal gesagt, dass sie dauernd das Gefühl hatte, eigentlich die Feature-Sängerin eines Quincy Jones-Albums zu sein. Und dass Quincy Jones ihr gegenüber auch stark kontrollierend war, wie sie sang und was sie sang. Gleichzeitig befand sie sich in der fragilen Situation. Sie war schwanger. Sie wollte dieses Album auch fertig kriegen und wollte da wieder auch natürlich Geld verdienen können und auch nicht für jeden Kampf im Studio bereit, um zu sagen, ich will das aber gerne anders machen. Das heißt, dieses Album, das dabei rausgekommen ist, ein bisschen aus ihrer Perspektive, naja, ein Kompromissalbum geworden. Wenn man sich anhört, wie die Songs insgesamt so sind, ist es natürlich grandiose Musik, aber in einem Spannungsfeld eines Dramas einer weiblichen Künstlerin und Sängerin, die dann aus Amerika weggegangen nach Europa kommt, mit einem Amerikaner wieder zusammenarbeitet, auf einmal aus dem Gefüge von Giorgio Moroder rausgeschmissen, zu Quincy Jones, einer Ikone, aber auch einem Riesenego, sich anfügen musste. Und da ist eine Zerrissenheit in diesem Album, in dieser Künstlerin, sicherlich auch zu hören. Wir gehen aber nochmal ins Musikalische. Es gibt eine fantastische Passage, die einen der Künstler, die Quincy Jones mit reingebracht hat, sehr gut abbildet. Michael Cimbello, das Gitarrensolo in der Mitte von einem Disco-Song. Das war zu der Zeit auch noch absolut en vogue. Wir hören Michael Cimbello, sein Solo If It Hurts Just A Little von Donna Summer. Das irre Solo von Michael Cimbello auf Donna Summers, If It Hurts Just A Little. Eigentlich habe ich noch eine dritte Soundpassage mitgebracht. Ich frage mich gerade, ob ich die wirklich noch spielen muss. Die beschreibt nämlich das, was ich noch sagen wollte zum Thema Sampling aus diesem Song. Aber vielleicht muss ich das gar nicht. Kirk, hast du gerade irgendwas gehört, was dich an irgendwas erinnert, was irgendwann in den 90ern oder vielleicht sogar genau genommen 99 eine größere Rolle gespielt hat?
Ach, da fällt mir nur Daft Punk zu ein.
Das ist leider falsch. Okay, also dann erkläre ich es genauer. Aber Frankreich ist auf jeden Fall richtig und jeder von uns irrt sich mindestens x Male im Leben. Es sind Caches gewesen, die 1999 sich das Soundsample von diesem Vocal genommen haben. Und ich spiele es jetzt gerade nochmal ab und den Rest erzähle ich euch dann gleich, bevor wir euch ins Wochenende entlassen. Hier also das, was Cashers 1999 für ihren Song 1999 gesampelt haben. Der Ausgang, das Outro von If It Hurts Just A Little. Was ein geiles Sample und wie gesagt Cashers, ein Hausduo aus Frankreich, die einige größere Hits haben, ich glaube, das war schon ihr ikonischster, haben das mal benutzt und haben damit eigentlich ihre Karriere gegründet. Und die French House-Bewegung, die gerade Ende der 90er und dazu gehörten natürlich Daft Punk auch mit ihren ganzen Platten und Mixen begründet haben. Und das einfach auf einer Nummer, von der man gar nicht so genau weiß, ob die Künstlerin am Ende so ultra glücklich war. Wenn euch dieses Song gefällt, dann rate ich auch dazu, mal zu hören nach Turn Your Love Around von George Benson, eine Nummer auch von Quincy Jones Productions und natürlich Chaka Khan, I Know You, I Love You. Die beiden lassen sich übrigens auch im DJ-Set perfekt ineinander mixen und natürlich hatten auch hier die Finger im Spiel der Reichenbach an der Posaune, Greg Fillingales an den Keys und die Cimbello Brothers, die dort auch mitgespielt haben. Das war's für diese Woche von meinem Song. Eine etwas längere Geschichte natürlich mal wieder. Ich hoffe, sie hat euch interessiert und ihr konntet etwas mitnehmen. Kirk, was hast du den Menschen jetzt noch mitzugeben für dieses Wochenende?
Ja, Leute, hört die Playlists und macht euch einfach eine private Party. Eröffnet einen Wohnzimmer-Dancefloor oder whatever. Hauptsache, es ist Liebe und Wohlbefinden mit am Start.
So ist das wunderschön. Habt ganz, ganz viel Liebe. Eure Disco Dudes. Bye, bye.
Bye.